9:30 Uhr, naja, kurz vor 10 Uhr in unserem eher klassischen Gottesdienst. Vielen, vielen Dank, ihr zwei, dass ihr uns sehr feinfühlig in den afrikanischen Worship hineingeführt habt, der normalerweise ein bisschen wilder ist, aber für den 39er ist es gut. Vielen Dank. Lass uns beten. Heiliger Geist, du bist hier. Genauso wie du in Afrika, in Asien, überall bist, du brütest über dieser Erde. Und du hast eine große Sehnsucht daran, dass jeder einzelne von uns Gott berührt, Gott begegnet, die Liebe Gottes entdeckt. Und so laden wir dich ein, dass du in diesem Gottesdienst weiter uns zu uns sprichst, dass du unsere Herzen öffnest, dass dein Wort hineinfällt und vielfältig Frucht bringt. Amen. Ich war in den letzten Jahren viermal in Afrika, in Tansania und vor allen Dingen in Kenia. Und Afrika ist für mich nicht der Kontinent der Krisen. Afrika ist für mich der Kontinent der Hoffnung. Hoffnung begegnet dir dort auf Schritt und Tritt. Tausendmal öfter als uns hier in Deutschland. Sei es in den Gesichtern der Kinder in den Slums, die vor Dreck strotzen und ihre Augen vor Hoffnung glühen. Sei es in den Träumen unserer Patenkinder, die wir in den Jubiläpatenschaften begleiten. Sei es in den fröhlichen, lauten, nicht enden wollenden Gottesdiensten Hoffnung. Sei es in den Planungen und Visionen der Gemeindeleiter dort, die all unsere Planung und all unsere Vision blass werden lässt. Hoffnung. Und sei es, dass jede zweite Schule oder Krankenstation in den Slums von Nairobi Tumaini heißen, Hoffnung. Zu Recht sagte einer von unserem Global Team jetzt im Treffen am Dienstag, die Afrikaner haben ja auch keine andere Chance, als zu hoffen. Sie haben ja sonst nichts anderes. Also müssen sie hoffen. Und trotzdem wünsche ich mir so sehr, dass wir hier bei uns in der Gemeinde uns ein Stück von dieser Hoffnung schenken lassen, ein Samenkorn Hoffnung schenken lassen von den Afrikanern. Was würde sich alles zum Guten bei uns verändern, wenn wir auch nur ein bisschen von dieser Hoffnung hätten? Ein Samenkorn Hoffnung und unser so geliebter Realismus würde sich verändern, weil Gott in unserem Realismus Platz hat. Ein Samenkorn Hoffnung und unser Bild von den Menschen um uns herum würde sich ändern. Wir würden glauben, dass Gott jeden, selbst den verbohrtesten Islamisten, selbst den nervigsten Nachbarn, selbst den nervigsten Partner verändern kann zum Guten, weil es bei Gott keine hoffnungslosen Fälle gibt. Einen Samenkorn Hoffnung und unsere Gottesdienste würden vibrieren, weil wir davon ausgehen, dass Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, hier ist und uns begegnen möchte und dass diese Begegnung unser Leben verändert. Ein Samenkorn Hoffnung und unsere Vision 2030, die wir in dieser Gemeinde entwickeln, würde uns alle blass werden lassen. Und die Leute werden sagen, die spinnen wirklich die Niederhöchstädter. Einen Samenkorn Hoffnung und unser Bild von der Kirche in Deutschland würde sich verändern. Wir würden nicht eine sterbende Kirche sehen, sondern überall Zeichen der Hoffnung, die Gott beginnt und dass Gottes Kirche erst beginnt in unserem Land. Was würde alles passieren, wenn wir uns ein bisschen Hoffnung von den Afrikanern schenken ließen? Natürlich haben die Afrikaner sehr viel weniger materiell als wir. Aber spirituell und geistlich sind wir mindestens so arm wie sie materiell. Und lass uns mindestens da hoffen, dass Gott unsere geistliche Armut, unsere spirituelle Armut erfüllt, wie die Afrikaner hoffen, dass Gott ihnen ein besseres Morgen geben wird. Würden wir auch nur einen Samenkorn dieser Hoffnung in uns tragen, dann würden wir sehr viel erlöster aussehen wie europäischen Christen und selbst Nietzsche würde dann an unseren Gott glauben. Jesus sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Samenkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, heb dich und so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Glauben wir das, was Jesus sagt? Wenn wir Glauben haben, so klein wie ein Samenkorn, dann würden wir zu diesem Berge sagen, heb dich und er wird sich heben. Denn es wird dir nichts unmöglich sein. Die Frage, die wir in diesem Gottesdienst beschäftigt, ist, was kann ich tun gegen die Krise in Afrika? Und die erste Antwort ist, lass dir Hoffnung von den Afrikanern schenken. Lass dir Hoffnung von den Afrikanern schenken. Und deswegen leben wir unsere Partnerschaft mit der Nairobi Chapel auf Augenhöhe, weil wir glauben, dass wir mindestens so viel von ihnen geschenkt bekommen, wie wir ihnen schenken können. Es gibt sehr viel weitere praktische Möglichkeiten, wie wir helfen können. Wir haben sie aufgelistet. Das Team auf diesem Zettel, der auf euren Plätzen liegt, ihr könnt das irgendwann mal durchlesen, wie ihr euch auch praktisch einbringen könnt. Die spannendste Antwort aber auf die Frage, die ich beim Global Dean Team gestellt habe, was können wir tun, hat eine Mitarbeiterin gesagt. Sie sagte, tue erstmal nichts. Was können wir für Afrika tun? Sie sagt, tue erstmal nichts. Frag Jesus, was er möchte, dass du tust. Frag ihn, ob du eine Berufung hast für Afrika. Und diese Antwort ist so entspannend, so befreiend. Wisst ihr, letzte Woche haben wir über Flüchtlinge gesprochen. Heute sprechen wir über Afrika. Nächste Woche sprechen wir über den islamistischen Terror. Es kann so sein, dass wir sagen, so viel, was muss ich noch alles tun? Angesichts dieser großen Hoffnungslosigkeit in dieser Welt, dieser großen Krisen. Die Antwort ist, frag Jesus. Was ist deine Berufung? Was ist dein Ort, wo du dich einbringen kannst in dieser Welt? Was ist deine größte Not dieser Welt? Viktor Frankl hat mal gesagt, Berufung ist der Ort, wo deine größte Not dieser Welt deiner größten Hoffnung begegnet. Berufung, deine Berufung ist der Ort, wo deine größte Not der größten Freude dieser Welt begegnet. Deiner größten Freude begegnet. Wisst ihr, unser Herz hat einen Filter eingebaut, damit nicht jede Not dieser Welt uns kaputt macht. Es geht auch gar nicht anders. Wir haben einen Filter und das ist unser Schutz. Aber immer mal wieder fällt durch dieses Filter eine Not und du spürst es im Bauch und du sagst, so darf es nicht sein. Das muss sich verändern. Und dann hör ganz genau hin, denn es kann gut sein, dass das deine größte Not ist. Und deine größte Freude, das ist der Ort, wo du deine Gaben hast, deine Passion, deine Leidenschaft, das, was du kannst. Und deswegen führen wir in dieser Gemeinde diesen Glaubenskurs 3 durch, weil wir wollen, dass jeder Einzelne seine Berufung entdeckt. Was ist deine größte Not dieser Welt und was ist deine größte Freude? Und wie kannst du das zusammenbringen? Martin, ich bitte dich mal einfach mal nach vorne zu kommen. Das ist jetzt alles ein bisschen unvorbereitet, aber nimm dir mal das Mikro hier von der Sarah. Kannst du es anmachen von der Sarah? Du bist mit uns in Afrika gewesen. Und was hat dich da am meisten berührt bei deinem Besuch in Afrika?
Was mich am meisten berührt hat, waren die ganzen viele Kinder und Jugendliche, die so unheimlich viel lernen wollen, die sich überall engagieren, also diese junge Kirche dort.
Ja. Du engagierst dich jetzt, was keiner von uns weiß, oder die meisten, glaube ich, nicht wissen, in einem Bereich, du hast die gesamte Administration eines Patenschaftsprojektes übernommen.
Ja, genau. Ihr kennt doch alle die Rose. Das ist die, die immer übersetzt, die am Oktoberfest auch im Dirndl aufgetragen ist. Das ist eine Freundin von uns, damit ihr wisst, wer meint. Die ist Mitglied in der Gemeinde, in der Gemeindeleiterin in Nairobi Chapel und privat ist sie beruflich Sozialarbeiterin und hat mit Frauen ein großes Patenschaftsprojekt, wo sie Kindern die Grundausbildung der Schule ermöglicht. Also während Jubilee eher die jungen Erwachsenen in ihrer weiteren Fortbildung fördert, fördert sie eben Kinder, wo es keine Eltern gibt oder so und hat Patenschaften für kleine Kinder die erste Schulausbildung, dass sie ins Leben starten können. Und die hatte das Problem, dass sie aus ihrem Studium in Deutschland hier Freunde hatte, die das jahrelang Gelder eingesammelt haben und die bat um Hilfe, wer kann denn das übernehmen, die ganzen Gelder und Spenden einzusammeln und zu verwalten, Spendenbescheinigungen zu machen. Und da sind wir in die Bresche gesprungen, das machen jetzt die Freunde und Förderer und ich sammle diese Spenden sozusagen ein, mache Bescheinigungen, sag, wie viel Geld dann immer nach Afrika überwiesen, mach so ein bisschen mit meinem Hobby Computer und Datenbanken zum Nutze Spendenverwaltung für Real Stars jetzt.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Genau, und daran kannst du wieder hinlegen. Ja. Vielen Dank, Martin. Daran seht ihr an dieser Geschichte, er hat gesagt, sein Hobby, Datenbanken und so, er hat in Afrika gemerkt, da sind Kinder, die brauchen Hilfe. Und er hat einen Ort gefunden, wo er das zusammenbringen kann. Und genau darum geht es, dass wir in dieser Gemeinde diese Orte finden, wo wir uns einbringen können, wo wir unsere Gaben, das, was wir gerne tun, zusammentun können mit einer großen Not, der wir begegnen können. Von daher ist die zweite Antwort, was ich tun kann, entdecke deine Berufung. Finde den Ort, wo deine größte Freude, deine größte Not dieser Welt zusammenkommen. Und eigentlich könnten wir hier den Gottesdienst auch schon beenden und sagen, okay, das war's jetzt. Aber wir haben eine Frage noch nicht beantwortet. Und die habe ich am Dienstag auch dem Team gestellt, dem Global-Dien-Team. Wenn Jesus heute hier wäre, hier stehen würde, was würde er sagen, was wir tun sollen? Was würde er sagen, was wir tun sollen? Es kamen sehr, sehr viele spannende Antworten auf diese Frage. Einer sagte, ziemlich realistisch, halt ein deutscher Banker, nach der Seuche ist vor der Seuche. Am Schluss wird alles wieder gut. Nehmt euch ein Beispiel an Hiob, der im tiefsten Leid an Gott festgehalten hat. Gebt diese Länder nicht auf. Ein anderer sagte weiter so, investiert mehr in die Bildung, baut persönliche Kontakte. Einer sagte, schaltet euer Hirn ein, schafft nachhaltige Strukturen. Dann sagte jemand anders, Jesus hat nie in Strukturen gearbeitet, Jesus hat Menschen verändert und so weiter. Es gibt noch mehrere Antworten davon, die bekommt ihr alle hier in den Predigtthesen, die ihr draußen bekommen könnt. Ich finde ein cooles, buntes Team, was wirklich coole Antworten gegeben hat. Caroline Römer, ein Mitglied unseres Teams, schrieb mir am nächsten Morgen eine Mail. Guten Morgen, Kai. Unbewusst hat mich deine Frage vom Global-Dien-Team in der Nacht weiter beschäftigt. Das heißt, was Jesus sagen würde, was wir tun sollen. Mir kam der letzte Teil von Matthäus 25 in den Sinn, besonders Vers 40. Und das saß. Seit vielen Tagen überlege ich, was ist das, was Jesus sagen würde. Und mir ging Matthäus 25 nicht aus dem Sinn. Aber ich wollte über diese Verse nicht predigen. Ich wollte es nicht. Zum einen, es war vorhersehbar, dass man darüber predigt. Dann wollte ich keinen Stress machen und keinen Druck aufbauen. Und das ist eher bei diesen Versen, dachte ich. Ich wollte kein schlechtes Gewissen machen. Aber wenn eine eingebürgerte Engländerin Jesus abends hört, dann sage ich, muss ich euch diese Verse vorlesen aus Matthäus 25. Dort steht, wenn es also soweit ist und der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit mit allen seinen Engeln kommt, dann wird er auf dem Thron Platz nehmen. Dann werden alle Nationen vor ihm versammelt sein, Afrikaner, Europäer, Australier, Asiaten, ja auch Amerikaner. Und er wird die Menschen voneinander trennen, so wie ein Hirte die Schafe und die Ziegen trennt. Er wird die Schafe zu seiner Rechten sammeln und die Ziegen zu seiner Linken. Und er wird zu den Schafen zu seiner Rechten sagen, und da sitzen, muss man sich bewusst sein, die ganzen Nationen sitzen da. Das heißt, es sitzen dort Christen, Moslems, Juden, Hindus, Buddhisten, Atheisten. Alle sind auf der rechten Seite. Und Jesus sagt, tretet herein, mein Vater heißt euch willkommen. Nehmt entgegen das, was seit der Erschaffung der Welt schon für euch bereitsteht. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war obdachlos und habt mich bei euch aufgenommen. Ich habe vor Kälte gezittert und habt mich mit Kleidung versorgt. Ich war krank und ihr habt euch die Zeit genommen, um mich zu besuchen. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Und dann werden die Angesprochenen verblüfft fragen, Herr, wovon redest du denn da? Wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann kamst du durstig zu uns und wir gaben dir zu trinken? Wann haben wir dich jemals krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Da wird der Menschensohn ihnen antworten, das ist die ganze Wahrheit. Was ihr vor all dem für Menschen getan habt, die man gerne übersieht und übergeht, das habt ihr für mich getan. was ihr dem geringsten eurer Geschwister getan habt, das habt ihr mir getan. Wie genial ist das denn? Wenn du etwas für Menschen tust, die man gerne übersieht und die man übergeht, dann hast du etwas für Gott getan. Und dann sagt Jesus sogar noch, und das bringt dich in den Himmel. Damit ererbst du den Himmel. Egal, ob du Jesus kennst. Egal, ob du Christ bist, Muslim, Atheist, Buddhist. Den Himmel ererbst du, wenn du etwas absichtslos für die Menschen tust, die am Rande stehen, die Geringsten. Ich finde ein schöner Gedanke und ich würde ganz gerne hier schließen. Es wäre doch eigentlich sehr motivierend zu sagen, okay, Leute, was sollen wir tun gegen Afrika? Das Erste ist, uns die Hoffnung schenken lassen, der Afrikaner. Dass wir ein Stück von dieser Hoffnung mit hineinnehmen in unseren Alltag, in unsere Gemeinde. Das Zweite ist, entspannen und unsere Berufung finden. Das heißt, herausfinden, wo deine größte Not sich mit der größten deiner größten Freude paart und sich da engagieren. Das Dritte ist, absichtslos Menschen Gutes tun, die am Rande stehen. Am liebsten würde ich jetzt Amen sagen, aber Jesus war noch nicht fertig. Jesus sagt, dann wird er sich zu denen auf seiner linken Seite zuwenden und sagen, ich war hungrig, und die hat mir kein Essen gegeben. Ich war durstig und ich habe von euch nichts zu trinken bekommen. Ich war obdachlos und ihr habt mir kein Bett gegeben. Ich habe vor Kälte gezittert und ihr habt mich einfach stehen lassen. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden die Menschen auf der linken Seite betroffen reagieren. Herr, worüber redest du denn da? Wann haben wir dich jemals hungrig oder durstig oder obdachlos oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Er wird ihnen antworten, ich sage euch die ganze Wahrheit. Wann immer ihr Menschen übergangen habt oder der Ansicht wart, dass sie eure Hilfe nicht verdienen, seid ihr direkt an ihnen schuldig geworden. Und in diesem Augenblick werden diese Menschen auf ewig von ihm getrennt sein. Alle anderen aber werden von da an ewig mit ihm leben. Matthäus 25. Ich muss euch diese unbequemen Worte Jesus sagen. Die Armen, die Geringsten nicht zu helfen, ist keine Option. Da ist Jesus sehr, sehr klar. Nichts für die Geringsten, für die oft Übersehenen und Übergangenen zu tun, ist für jemanden, der Jesus nachfolgt, keine Option. Und die Hoffnung Gottes, die höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne.